Moin, liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Montag, den 5. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der Kreml will den Ölpreisdeckel nicht akzeptieren. England fällt aus den Top 10 der deutschen Handelspartner. Das Aus von Maestro-Karten und Massenentlassung bei Bybit. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Thema loslegen, erstmal ein grober Marktüberblick. Der S&P 500 hat vergangene Woche 1,66% zugelegt, der DAX 0,4% und der Bitcoin 1%. Okay, jetzt starten wir auch direkt mit dem ersten Thema, und zwar will der Kreml den Ölpreisdeckel nicht akzeptieren. Vergangenen Freitag haben die G7 und die EU-Staaten die Obergrenze für russisches Öl verkündet. Diese Obergrenze liegt bei 57 Euro das Barrel und mit dem Ölpreisdeckel verfolgen die G7 und die EU-Staaten das Ziel, die Mittel Moskaus zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine einzuschränken. Nun aber hat sich der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dazu geäußert und laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS sagt Peskow, dass sie sich natürlich auf die Preisobergrenze vorbereitet haben und dass sie diese strikt nicht akzeptieren würden. Zur Einordnung, derzeit liegt der Marktpreis der russischen Ölsorte Urals pro Barrel bei ungefähr 65 US-Dollar und 65 US-Dollar sind ungefähr 5 US-Dollar über der Obergrenze von knapp 60 US-Dollar je Barrel. Jetzt ist natürlich interessant, wie das Ganze weitergehen wird, weil Russland ist der zweitgrößte Exporteur von Rohöl weltweit und bereits im Vorfeld haben sie gewarnt, dass sie kein Öl mehr an diejenigen Länder liefern werden, die eine Obergrenze einführen. Nun aber ist es so, dass die G7 und die EU-Staaten, auch Australien will dabei sein, gesagt haben, dass sie diese Preisobergrenze einführen werden. Und jetzt ist interessant, ob Russland jetzt auch wirklich das umsetzen, was sie schon vorgewarnt haben, und zwar, dass sie jetzt kein Öl mehr liefern würden. Das wäre nämlich sehr fatal für Deutschland und auch für die EU insgesamt, weil 2/3 der Ölimporte kommen aus Russland über die See und der Rest kommt über Pipelines. Sprich, wenn Russland ernst macht, dann werden wir ohne Öl dastehen, was wirklich nicht gut A für unsere Industrie wäre, aber auch für die privaten Haushalte. Deswegen hoffe ich, dass sich die zwei Parteien wieder einkriegen, damit wir doch noch zum Winter über Öl haben werden und dass die Industrien weiterhin produzieren können. Aber das ist nicht das Einzige rund um das Thema Industrien, weil Großbritannien fällt aus den Top 10 der deutschen Handelspartner. Großbritannien verliert als Handelspartner für Deutschland nach dem Brexit zunehmend an Bedeutung. Somit fällt Großbritannien erstmals seit der jüngsten Geschichte aus den Top 10 Handelspartnern für Deutschland. Das zumindest geht aus der Analyse der bundeseigenen Gesellschaft Germany Trade and Invest, also GTAI, hervor. Zwar wuchs der kalender- und saisonbereinigte Warenaustausch zwischen Januar und Oktober um 13,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber dieses Ergebnis ist insbesondere auf der Inflation begründet. Also das meiste Wachstum liegt daran, dass die Preise für die Waren und Dienstleistungen gestiegen sind und nicht, dass mehr gehandelt wurde. Ich finde, das sieht man auch recht gut, wenn man sich den Gesamtumsatz vom deutschen Außenhandel anguckt, weil dieser ist um 20,7%, was 7% über dem Wachstum von England liegt. Dies sorgte dafür, dass jetzt auch Tschechien Großbritannien in der Rangordnung überholt hat und auch 2023 wird hier sehr wahrscheinlich keine Änderung in Sicht sein, weil hier ein signifikanter Aufholprozess schon stattgefunden hat. Weitere Faktoren, die das Ganze nochmal belasten sollten, sind zum einen die Inflation, die Rezession, aber insbesondere auch die Anhebung britischer Körperschaftssteuer von 19% auf 25%, wodurch die britischen Produkte noch teurer werden und somit unattraktiver für den deutschen Handel sind. Dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass der Handel mit England nach wie vor abnehmen wird und dass andere Handelspartner weiter profitieren sollten mit Deutschland. Kommen wir jetzt aber auch direkt zum Fakt des Tages, den ich persönlich recht amüsant fand, weil Hühnereier aus den USA sind im Vereinigten Königreich illegal, weil sie gewaschen werden. Andersherum sind die britischen Eier in den USA illegal, weil sie eben nicht gewaschen werden. Ziemlich lustig, was hier für kulturelle Unterschiede sind und dass sowas dann direkt als illegal und nicht illegal gilt. Finde ich recht lustig. Ein Thema, was uns alle betreffen wird, ist das Aus von Maestro-Karten. Und das ist jetzt auch automatisch das nächste Thema. Weil Besitzer von Maestro-Karten müssen sich insbesondere im Ausland auf Änderungen einstellen. Ab Juli 2023 wird nämlich Maestro von Mastercard eingestellt, aber dennoch will man in Deutschland an den Maestro-Karten festhalten. Ich zitiere jetzt einfach mal die Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Bundesverbands Deutscher Banken, kurz BDB. Die gute Frau heißt Henriette Peuker und diese sagt, durch die Kündigung der Maestro-Funktion kann fälschlicherweise das Gefühl entstanden sein, dass sie nicht mehr einsetzbar sein wird. Aber tatsächlich ist der Gegenteil der Fall, weil wir wollen die Girocard mit neuen Funktionen im Onlinehandel und in der digitalen Welt noch besser machen und diese weiterhin nutzbar halten. Als Beispiele hatte sie hier die Möglichkeit aufgeführt, eine Kaution bei Reservierung eines Hotelzimmers oder beim Autoverleih zu hinterlegen, aber auch, dass man die Girocard konsequent aufs Smartphone bringt, weil eben Apple Pay und Co. immer mehr an Beliebtheit gewinnen, aber auch, dass man In-App-Zahlungen weiterhin ausbauen wird. Als kleine Hintergrundinfo, Girocard ist mit über 100 Millionen Exemplaren die meistgenutzte Bankkarte in Deutschland. Täglich werden mehr als 17 Millionen Zahlungen hiermit abgewickelt, was rund 42% des deutschen Einzelhandelsumsatzes ausmacht. Die BDB möchte hieran deswegen natürlich festhalten und suchen sich jetzt weiterhin neue Partner, auch im Ausland, damit diese fortgeführt werden kann. Kommen wir jetzt aber auch zur Aktie des Tages und das ist heute die Take-Two-Aktie. Mit den beliebtesten Gaming-Marken wie Grand Theft Auto, NBA 2K profitieren Take-Two mit am meisten unter den größten Gaming-Studios in den USA. Auch Marken wie Borderlands oder meine persönliche Lieblingsmarke Bioshock gehören in ihr Portfolio. Bioshock kann ich auch wirklich jedem von euch einmal ins Herz legen. Insbesondere Bioshock Infinite ist wirklich, auch wenn es super alt ist, ein absolutes Meisterwerk mit einer umwerfenden Story und einer wunderschönen Grafik. Ihr merkt also, Fans lieben die Produkte von Take-Two und kaufen ihnen wirklich alles aus den Händen. Und das sag ich sogar, der ein absoluter Non-Gamer ist, also ich spiele nie Videospiele. Wenn aber ein neues Bioshock-Spiel rauskommen würde, ich glaube, ich würde mir sogar nur dafür eine Xbox oder eine PlayStation holen. Aber gerade die GTA-Marke zeigt das nach über 20 Jahren immer noch eindrucksvoll, weil Take-Two schafft es hier nach wie vor den Hype aufrechtzuerhalten. Und Take-Twos beste Zeiten stehen sogar noch erst bevor, denn sie haben lange Zeit den Smartphone-Markt extrem vernachlässigt, doch in den letzten Jahren haben sie hier stark nachgeholt. Seit 2013 existiert mit GTA Online eines der erfolgreichsten Online-Spiele der Welt, das immer noch wächst. Außerdem setzt Take-Two auf den Smartphone-Markt und erweitert hier das Online-Angebot stetig. Take-Two erzielt 68% seiner Umsätze mit Service und anderen Umsätzen. Es handelt sich dabei um digitale Dienstleistungen, Ingame-Währung, monatliche Abos und Werbung. 32% der Umsätze stammen aus dem Verkauf von Videospielen. Darunter zählen sowohl physische als auch digitale Umsätze sowie Erweiterungen, also DLCs, was für Downloadable Content steht. Der Vertrieb findet über eigene und externe Plattformen statt und ist somit recht diversifiziert. Take-Two erreicht im Alle-Aktien-Qualitätsscore 8 von 10 Punkten und verfehlt damit knapp die Punktzahl für den Status eines Qualitätsunternehmens. Der Grund dafür ist, dass Take-Two in der Vergangenheit eine volatile Gewinnentwicklung hatte und teilweise sogar Verluste erzielte. Dafür gehen 2 Punkte verloren. Dafür glänzt Take-Two in anderen Punkten wie Wachstum, der Verschuldung und der Rendite auf das eingesetzte Kapital. Die Firma hat langfristig das Potenzial zum Qualitätsunternehmen, muss aber tatsächlich langfristig seine Gewinne solider erwirtschaften und dann steht dem Titel eines absoluten Qualitätsunternehmens nichts mehr im Weg. Wenn du dich jetzt also mehr mit Take-Two beschäftigen möchtest, dann schau dir gerne einmal die ausführliche Analyse auf alle Aktien an oder guck dir auf Eulerpool die Kennzahlen an. Ihr kennt das Spiel. Kommen wir jetzt aber auch zum letzten Thema und zwar zur Massenentlassung bei Bybit. Die Kryptowährungsbörse Bybit plant die Belegschaft inmitten des Bärenmarktes um 30% zu reduzieren. Das zumindest sagte der CEO Ben Chu. Bybit ist eine der Top 10 Kryptobörsen und leidet natürlich wie alle anderen unter dem aktuellen Bärenmarkt in der Kryptoszene. Der CEO von Bybit sagt, dass die Kündigungen Teil der laufenden Reorganisation seien. Man hat den Plan, sich neu auszurichten, womit das Ziel ist, insbesondere das Kundenvermögen zu sichern. Weil er sieht, dass der Kryptomarkt in einen noch kälteren Winter steigen wird, als es ohnehin schon ist, und nennt hier insbesondere die BlockFi und Genesis-Pleiten als Indikator dafür, dass es noch weiter nach unten gehen könnte. Auch Marktstreiter wie Crypto.com oder auch Kraken haben ihre Belegschaft reduziert, um Kosten zu sparen und die Krise bewältigen zu können. Ich persönlich bin gespannt, wie lange der Kryptomarkt noch anhalten wird. Ich persönlich finde die Technologie von Kryptowährungen, also die Blockchain, super interessant. Auch die dahinterliegenden Konzepte der Kryptographie, Proof of Work, Proof of Stake. Das alles finde ich hochinteressant und hat meines Erachtens auch super gute Anwendungsfälle, wie beispielsweise auch bei Wahlen oder auch in der Medizin. Hier kann ich euch auch einmal den Podcast zwischen Naval Ravikant und dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin empfehlen. Hier wird ausführlich darüber gesprochen und denke tatsächlich, dass die Technologie auch langfristig Potenzial hat, an Relevanz zu gewinnen. Ob sich Kryptowährungen wirklich als Währung durchsetzen können, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen unentschlossen, ob das Ganze funktionieren wird, weil aktuelle Machthaber ja somit ihre Macht komplett abgeben, um zu einer dezentralen Währung zu gehen. Da weiß ich wirklich nicht, ob das gut gehen wird. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde es aber tatsächlich auch gerade nicht uninteressant, vielleicht einen Sparplan von 25 Euro, also wirklich nur Spielgeld, einzusetzen, um Bitcoin, Ether und Co. mit Cost-Average-Effekten runterzudrücken, den Einstandskurs. Ich bin hier wirklich nicht hoch investiert. Ich glaube, es sind nur 1.000 Euro oder so, also nichts. Finde es aber tatsächlich interessant, hier vielleicht so langsam gewisse Positionen aufzubauen, aber wie gesagt, nur unter 1% des aktuellen Nettovermögens. Also eher eine kleine Spekulation, aber vielleicht ist das ja auch für euch interessant. Jetzt verabschiede ich mich aber auch für euch. Ich wünsche euch einen fantastischen Wochenstart. Macht's gut. Ciao.